Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder mit der Nina und mir,
Hallo.
Don Felix. Servus. Nina, ich gehe gleich mal in die Vollen.
Okay.
Und zwar haben wir ja ein bisschen andere Hintergründe, was die Arbeit angeht.
Es ist, glaube
ich, mittlerweile bekannt, dass du universitär unterwegs bist und ich halt nicht.
Genau.
Jetzt könnte man direkt in die Vollen steigen. Was ist eigentlich besser? Aber also, ich glaube, das Erste, was die Leute so denken, wenn sie Uniklinik hören, ist so Karriere. Aber
ja,
ist es auch der bessere Arbeitsplatz?
Hm. Und ich möchte ja diese Folge ein bisschen darauf eingehen, dass die Uniklinik eigentlich voll der Underdog ist. Ja, also das werdet ihr auch in der Folge feststellen. Und es gibt nicht nur eine richtige Antwort auf diese Frage. Es gibt, glaube ich, viele richtige Antworten. Und ich glaube auch, dass euch vielleicht ein paar von unseren Antworten überraschen werden. Und ich glaube, dass nicht nur alles gut ist an der Uni und auch nicht nur in nicht-universitären Häusern alles gut. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufdröseln. Wir haben da 5 große Themenblöcke mitgebracht und an denen wollen wir uns so ein bisschen abarbeiten und so durchgehen. Wenn ihr euch vielleicht gerade die Frage stellt im PJ oder im Studium, welche Klinik passt eigentlich zu mir? Ja, ihr habt in den anderen Folgen, die könnt ihr gerne nachhören, schon mal ein bisschen so von uns gehört, wie bewirbt man sich oder was ist für mich die richtige Fachrichtung oder sowas. Aber jetzt geht es ein bisschen darum, wo will ich eigentlich meine Facharztweiterbildung machen? Uni oder nicht Uni?
Also wir wissen alle von dir, dass du viel forschst.
Yes.
Und das macht dir Spaß, das machst du freiwillig.
Ja.
Das machst du aber wahrscheinlich auch ein bisschen in deiner Freizeit.
Ja, so ist es. Du willst gleich an die richtig harten Brocken rangehen, ne?
Nee, einfach nur mal ein paar Stereotype raushauen.
Und okay, verstehe. Ja.
Aber wenn du von Aufgabenbereichen der Unikliniken im Vergleich zu nicht-universitären Häusern sprichst, was glaubst du, ist denn da der große Unterschied? Also ich meine, es gibt ja auch große nicht-universitäre Versorgungszentren.
Maximalversorger. Genau, das wäre gleich der große Themenblock 1 von 5 Aufgabenbereiche, wenn man jetzt an der Uniklinik arbeitet versus man arbeitet an einem nicht-universitären Haus. Ja, Uniklinik für mich ganz klar gehört da die ganz normale klinische Arbeit dazu, aber genauso, also vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Level, vielleicht wirklich erstens klinische Arbeit, weil ich finde, das ist einfach immer das Wichtigste. Und aber dann zweitens kommt halt direkt die Forschung. Und ehrlich gesagt, auf dem gleichen Platz mit Forschung sehe ich auch die Weiterbildung von Studenten. Also das Teaching ist, finde ich, genauso wichtig und man sollte es auch für sein Selbstverständnis irgendwie mitnehmen. Wenn man an der Uni arbeitet, dann sollte man nicht jammern, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Semester 3, 4 Kurse leiten muss. Das gehört einfach dazu. Nicht-universitäre Klinik, da bist ja jetzt eher du der Fachmann dafür. Sag mal, was ist denn da so dein Aufgabenbereich? Gehört da Teaching auch dazu?
Mei, das kommt natürlich groß schon auf die Klinik an, aber mittlerweile ist es schon so, dass viele, insbesondere städtische und kommunale Häuser, sind natürlich auch gleichzeitig Lehrkrankenhäuser. Das heißt, auch bei uns ist Teaching ein Punkt. Also selbst wenn wir von Teaching sprechen, inkludieren wir meistens Ärzte in der Weiterbildung. Aber wenn wir es rein vom Studierenden-Weiterbildung oder Studierendenbildung ausgehen, dann haben wir natürlich auch einen ziemlichen Durchlauf an PJ-Studierenden bei uns und auch in den anderen Kliniken, die Lehrkrankenhäuser waren, in denen ich gearbeitet
habe. Ja, aber das ist mir bei euch auch aufgefallen. Also ihr hattet teilweise sogar mehr PJler als wir. Und Formulanten, ich glaube, da ist euer Haus auch ziemlich beliebt dafür. Und bei uns, wir haben immer eigentlich welche und das läuft auch ganz gut, aber da wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass bei euch deutlich weniger waren oder so. Also ich würde sagen, dass das auch, liegt jetzt vielleicht auch an der Großstadt, aber ich würde sagen, dass schon auch nicht-universitäre Häuser durchaus viele Studierende auch betreuen oder beschäftigen, aber genauso eben auch ausbilden.
Aber anders als bei euch haben wir halt nicht feste Kurse, wie du sie angesprochen hast. Also wir sind nicht sozusagen in der Semesterarbeit involviert.
Ja.
Und das ist anders, ja.
Das ist anders, das stimmt, aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein Unterschied, eben weil die Uniklinik viel Forschung und viel Teaching und sowas hat, lernen die bei uns halt auch das, ja, ich nenne es jetzt mal dieses Akademischere von den Kursen. Also bei euch ist es, glaube ich, eher, dass sie einfach im Tagesgeschäft mitlaufen und den klinischen Schwerpunkt, die ihr haben. Und genauso ist es ja bei der alltäglichen Arbeit von dir jetzt an einem nicht-universitären Haus, oder?
Also ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also ich meine, bei uns kommen sie halt für ihre Formulaturen, für ihr praktisches Jahr. Und da sind natürlich die Fozi auf den praktischen Skills und auf den pragmatisch lösungsorientierten Vorgehensweisen und nicht so hundertprozentig auf den, was für Wissen eigne ich mir an, damit ich das Examen bestehe.
Ich finde auch das ganz wichtig, dass die Studierenden sich einfach mal beide Systeme anschauen. Das wäre auch so ein erster Tipp von mir. Wenn ihr euch da noch nicht sicher seid, dann sucht euch wirklich bewusst fürs PJ spätestens eine Klinik raus, die einfach voll 100% Uniklinik ist und wirklich so High-End-Forschung und alles macht und vielleicht so irgendwie eine Koryphäe am Professor oder Professorin im Haus hat, einfach mal, um da reinzuschnuppern. Und genauso, aber ich habe das im PJ auch so gemacht, geht's an ein kleineres Haus oder an ein nicht-universitäres Haus und schaut euch das an, wie der Alltag dort abläuft. Und ich glaube, wir sind beide ziemliche Beispiele für unsere Kliniken, bei dir eben viel praxisnahe Arbeit und bei mir gehört einfach zu meinem Alltag ganz klar die Forschung mit dazu. Ich betreue aktuell 5 Doktoranden und das ist schon zeitaufwendig. Ich mache das super gerne und ich betreue auch gerne meine ganzen Forschungsprojekte, aber man muss viel Zeit reinstecken. Wie du sagst, auch Freizeit teilweise. Kann jeder, glaube ich, für sich ein bisschen unterschiedlich handhaben, wie man das macht oder wie flott man seine Forschungskarriere vorwärts treiben will. Aber es ist auf jeden Fall eins der Kernthemen an der Uniklinik. Also das kann man gar nicht irgendwie wegdiskutieren. Das gehört auf jeden Fall fest dazu. Genau, also da müsst ihr, glaube ich, für euch so ein bisschen entscheiden, langweilt mich das, Forschung, dann ist es eher wahrscheinlich nichts. Oder habe ich das immer nur so als Pflicht gesehen, dann vielleicht ist es dann nicht das Beste für euch. Und wenn ihr aber sagt, ja, ich mag eigentlich diese Mischung, mal im OP stehen oder mal auf Station irgendwelche Eingriffe vornehmen oder sowas und Visiten. Und auf der anderen Seite mag ich aber auch am Schreibtisch sitzen, Tabellen durcharbeiten, Daten erheben, dann ist das vielleicht schon was für euch, ja. Und das ist natürlich mit auch vielen Überstunden verbunden. Wenn ihr sagt, nee, ach, ich will eigentlich nur auf Station oder im OP arbeiten, dann ist es vielleicht nicht so das Richtige, ohne dass man da jetzt wertet. Also völlig okay, beides.
Ja. Also du machst es ja richtig schmackhaft, wenn du gleich da von Tabellen und Daten erheben sprichst. Da will eigentlich jeder direkt draufspringen und sagen, oder, das mache ich jetzt direkt.
Das ist einfach richtig greifbar und das macht, ja, das ist das Beste am Medizinerberuf.
Aber wir sind ja in unseren 2 Promotionsfolgen schon relativ detailliert drauf eingegangen, für wen ist eigentlich viel Forschung was? Also wann macht es Sinn, diese Promotionen anzustreben? Und ich glaube, das gehört halt auch zur Überlegung dazu, wann macht es für mich eigentlich Sinn, an eine Uniklinik zu gehen? Also die Aufgabenbereiche haben wir ja schon angesprochen. Forschung ist irgendwie ein großer Teil. Das ist wichtig. Ich glaube, auch wenn, also mein Gefühl, als ich studiert habe, war, dass nicht alle, die dort in der Lehre tätig waren, da Bock drauf hatten.
Ja, aber wie du, das ist, glaube ich, auch immer noch so.
Korrekt sagst, ja, das sollte keine Überraschung sein, wenn du an eine Uniklinik gehst, dann kann das durchaus sein, dass du eingeteilt wirst, Lehre durchführen zu müssen. Und dann mach's bitte auch gescheit, weil du hattest während dem Studium auch keinen Bock drauf, dass da irgendwie so ein lätscherter Typ da war und halt unglücklich dir irgendeinen Scheiß erzählt hat, sondern du wolltest das auch gut beigebracht haben. Und dann machst du bitte auch so. Also nicht du, Nina, sondern du, Zuhörer.
Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Ich glaube, dass das ganz gut läuft. Man kriegt ja auch dann Bewertungen. Da muss man nämlich auch dran denken. Ja, man wird ja dann evaluiert. Ja. Also man hat da gar keine Wahl. Man muss das gut machen. Und es ist ja auch die Zukunft unserer Abteilungen. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Ja, ich glaube, das ist schon so der erste Themenblock, oder? Aufgabenbereiche. Ich glaube auch, da ist jetzt nichts total Überraschendes Neues dabei. Ne? Aber ich glaube, wir fühlen uns halt beide wohl in den Kliniksystemen, in denen wir arbeiten und haben aber halt ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche.
Genau, ich möchte noch kurz nachschieben. Ja. Also wir haben das schon kurz angeteasert. Du hast halt auch gemeint, ja gut, das kann auch schon durchaus sein, dass du in deiner Freizeit an deiner Forschung arbeiten musst. Und ich möchte aber jetzt nicht, dass die Zuhörer sich das so verinnerlichen und sagen, ja gut, das muss man vielleicht nicht in den anderen Kliniken. Also ich mache auch relativ viel in meiner Freizeit extra Arbeit. Ich glaube aber, dass man mehr Auswahl hat. Also man macht das freiwilliger, sage ich jetzt mal. Man macht das weniger gezwungen, wenn man nicht an der Uniklinik ist. Das ist wenigstens meine Perspektive.
Ja, verstehe ich. Das hatte ich versucht, mit diesem Punkt anzusprechen. Man kann ein bisschen versuchen, das eigene Tempo sozusagen zu kontrollieren. Wenn man jetzt nicht 10 Studien gleichzeitig betreut, dann hat man auch nicht so viel in der Freizeit zu tun. Natürlich kann es ja sein, dass man eine super aufwendige Studie betreut, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sich da komplett knechtet oder versklavt oder sowas, sondern ich glaube, es ist immer so, also ich verstehe es eher wie in der Zeit, als man Doktorarbeit gemacht hat. Ja, Doktorarbeit ist ja auch viel Eigeninitiative und man macht ja doch einen Teil davon für sich selber. Ja, natürlich für die Karriere und man will im Idealfall irgendwie super Forschungsergebnisse da produzieren, aber ein Teil davon ist für einen selber. Und genauso ist es mit der Forschung an der Uniklinik. Das ist zum größten Teil für die Klinik, aber wenn es gerade darum geht, irgendwann zu habilitieren, oder sowas, dann macht man es zum Teil für sich selber, weil man habilitiert sich jetzt nicht für die Patienten oder die Klinik.
Genau, da geht es dann so ein bisschen um die Karriere, ja, was mache ich, weswegen mache ich das eigentlich? Also ich mache das für mich selber, weswegen habilitiere ich, weswegen gehe ich den nächsten Schritt? Und da haben wir ja schon gesagt, also Forschung und Lehre haben wir schon gesagt, aber letztendlich gehen, glaube ich, auch Leute an die Uni in der Erwartungshaltung, dass mit dem Lebenslauf, den sie von der Uni wegbringen, sie bessere Karten für Führungspositionen an Kliniken haben werden.
Genau.
In der Zukunft.
Mensch, Don Felix, das war ja eine prima Überleitung zu unserem zweiten Themenblock. Der Karrieretyp haben wir das genannt. Ja? Willst du da mal ein bisschen einsteigen? Wie siehst du das? Wie läuft die Karriere ab, wenn man als erste Stelle an der Uni anfängt oder man fängt an einem nicht-universitären Haus an?
Mai, an der Uni müsstest ja eigentlich eher du was drüber erzählen. Da kann ich nur so das, was ich mir vorstelle, erzählen, aber wir versuchen ja Fakten zu erzählen und nicht Geschichten, die ich mir ausgedacht habe. An einem nicht-universitären Haus habe ich das Gefühl, dass man relativ schnell, relativ pragmatisch und relativ schnell in die Verantwortung gebracht wird. Ja, man macht schnell Eingriffe, jetzt in der Chirurgie, man hat schnell Verantwortung über viele Patienten und man lernt, wenn man an einem adäquat großen Haus ist natürlich, schon schnell eine Patientenversorgung. Und wenn das ein ordentliches Haus ist, lernt man es auch meiner Meinung nach gut. Und ich würde sagen, wenn man sozusagen ein Stereotyp aufbauen will, dann sagt man, alles, was mehr oder weniger Standard ist, das lernt man sehr, sehr gut, weil man eine hohe Fallzahl hat von dieser Art von Patienten und Patientinnen und weil man sehr viel selber an denen machen kann.
Und vielleicht auch, weil man einfach mehr Zeit an Patientinnen und Patienten ist. Ja, man ist nicht so viel in der Forschung. Also einfach die Zeit ist mehr. Man ist bei mehr Eingriffen dabei oder in der Inneren bei mehr, wie sagt man denn da überhaupt? Nicht Eingriffe, bei mehr
Interventionen nennt man
Maßnahmen.
Das.
Interventionen, danke.
Genau.
Genau. Oh
und
Mann.
Ich glaube, der Weg ist auch so ein bisschen vorgezeichnet. Also ich meine, du weißt ziemlich genau, okay, ich brauche so viel Zeit, dann habe ich meinen Common Trunk oder ich glaube, den gibt es jetzt nicht mehr, aber du weißt, wie lange brauchst du bis zum Facharzt. Dann kannst du kalkulieren, okay, was für nächste Schritte brauche ich nach dem Facharzt und dann kannst du wiederum kalkulieren, was passiert als nächstes für den Oberarzt. Und da gibt es nicht noch eben diese zusätzliche Hürde, dass du sagst, okay, ich darf nur so lange an der Klinik arbeiten, bis ich einen Doktortitel habe oder solange ich Forschung betreibe. Das ist sozusagen der kalkulierbare Weg an einer nicht-universitären Einrichtung.
Und vielleicht auch ein bisschen kalkulierbarer ist, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, dort vielleicht eine Oberärztinnenstelle zu bekommen. Oder man wechselt halt niederschwellig dann das Haus nach dem Facharzt zum Beispiel. Und es gibt einfach nicht so viele Unikliniken in Deutschland. Und jetzt natürlich, es wäre keine Folge, in der ich mit dabei bin, wenn es jetzt nicht auch noch Zahlen geben wird. Ja, es sind jetzt Zahlen aus 2023, das sind so die neuesten, die man findet. Und jetzt erzähle ich euch, warum die Uniklinik ein Underdog ist. Und zwar, in Deutschland haben wir ungefähr, das sind so grobe Zahlen, ja, 428.000 Ärztinnen und Ärzte. Davon arbeiten 221.000 stationär, das heißt in Kliniken und das sind circa 52%. Was krass ist, seit 2000 ist diese Zahl um 90.000 Ärztinnen und Ärzte gestiegen. Also die Kliniken haben massiv Personal aufgebaut. Das ist an sich eine super gute Nachricht. Trotzdem höre ich von ganz vielen Studierenden, dass sie total Schwierigkeiten haben, in ihrem Wunschgebiet irgendwie eine Stelle zu finden. Aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Wir haben insgesamt über 1.800 Kliniken in Deutschland. Ja, und davon, was schätzt du dann, Felix, weißt du, wie viele Unikliniken?
53.
34 bis 37, je nach Zählweise. Okay, aber du warst ja nicht so schlecht unterwegs. Das heißt total wenig. Und an diesen 34 bis 37 Universitätsklinika arbeiten etwa 18 bis 20.000 Ärzte. Das sind von unseren 221.000 stationär Tätigen nur knappe 10%. Ja? Mhm. Das heißt, das eigentlich ist die Uni für das, wie viel Aufmerksamkeit die eigentlich so hat. Man hat das Gefühl, es geht immer um die Uniklinik, wenn es um irgendwelche Forschungsergebnisse geht und irgendwelche Zahlen. Aber das sind 10% von allen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Und das sind ja quasi total wenig Häuser und kriegen aber irgendwie, finde ich, zumindest total viel Aufmerksamkeit. Und da merkt man es jetzt auch schon. Also viele sagen halt, sie gehen an die Uni, um Karriere zu machen und irgendwann Chef oder Chefarzt, Chefärztin zu werden. Aber es gibt nicht so super viele Stellen, an denen man das machen kann. Und dann an der Uniklinik Karriere zu machen, Oberarzt, Oberärztin werden und dann irgendwo auch noch Chef, das wird schon dünn. Ja, also da gibt es einfach nicht so viele Stellen. Das sind die Stellen einfach irgendwann zu Ende, die sind irgendwann alle besetzt. Und dann geht es natürlich automatisch los mit der ganzen Konkurrenzdruck und sonstiges. Dann darf man auch nicht vergessen, vergessen, viele Leute an der Uniklinik gehen ja dort nicht mehr weg. Die bleiben ja da. Ja?
Ja.
Die haben sich da was aufgebaut, die forschen da, die haben ihre Arbeitsgruppe oder sowas. Die bleiben ja einfach da und die bleiben dann da bis zur Rente oder bis zum Ruhestand. Und das ist schon mein Eindruck, dass an nicht-universitären Kliniken öfters Leute auch in eine Praxis gehen oder mal den Standort wechseln, einfach weil es viel mehr davon gibt. Ja? In den Großstädten gibt es meistens nur eine Uniklinik, aber dafür 10, 15 andere Kliniken, an denen überall gute Medizin gemacht wird oder meistens. Und dann, also das ist mein Eindruck, dass da ein Wechsel leichter möglich ist. Und für mein Eindruck ist auch, dass man dann dort vielleicht leichter aufsteigen kann, auch wenn man jetzt nicht habilitiert ist oder einen Professor hat. Ja? Das ist mein Eindruck. Also das vergisst man manchmal. Man denkt dann, ja, Uniklinik und dann werde ich Chef. Ja, weiß ich nicht, ob es heute noch so einfach ist. Wie siehst denn du das?
Ist schön, dass du so einen differenzierten Einblick hast. Also ich habe auch das Gefühl, ich sehe halt immer mehr Leute, die Chefs sind, ohne irgendwelche Sonderbuchstaben vor ihrem Namen. Also die meisten haben schon einen Doktortitel, aber dann hört es auch oft auf. Also man muss nicht mehr haben, um auch an großen Häusern Chefarzt zu werden, ja. Also,
oder guter Arzt oder gute Ärztin zu sein, ja.
Das gehört da auch, glaube ich, schon. Ich glaube, da ist eben so ein bisschen vielleicht eine Diskrepanz. Also gerade in Fächern, die viel Praxisnähe brauchen, ist vielleicht so in der breiten Versorgung der Skill an einem großen städtischen Haus, einem großen nicht-universitären Haus vielleicht gar nicht so viel, ist vielleicht sogar besser, weil du eben mehr Praxisnähe am Patienten hast.
Ja.
Ausnahme, und ich glaube, deswegen erfahren die universitären Häuser vielleicht auch so viel Aufmerksamkeit, sind natürlich, dass es Sachen gibt, die kannst du nur an der Uni machen. Also wir haben jetzt natürlich schon von Forschen geredet, aber jetzt auch rein Patiententherapie gibt es Fachrichtungen, zum Beispiel Herztransplantationen. Das muss ich dir ja wahrscheinlich nicht erzählen. aber also allgemein Transplantationszentren. Ich glaube, es gibt schon mal hier und da ein Haus, das nicht universitär ist und Transplantationen macht, aber das ist ja schon sehr universitär. Ich habe auch mal nachgeschaut, also nicht nur du hast Sachen nachgeschaut, mir ist auch aufgefallen, dass anscheinend die Humangenetik relativ fest fachärztlich in den universitären Häusern verankert ist.
Absolut. Ja, und das sieht man mal wieder, man kann auch sich Wissen aneignen und recherchieren und Quellen lesen, wenn man nicht an der Uni arbeitet. Ja, das ist genauso möglich. Es ist auch ein bisschen, glaube ich, Eigenmotivation. Und man kann sich immer selber akademisch fortbilden, ohne Grenze nach oben. Siehst mal. Ja, voll. Da sind wir eigentlich, glaube ich, bei unserem dritten Punkt, fachlicher Fokus haben wir das genannt. Das ist eigentlich offensichtlich, aber ich finde, es gehört trotzdem zu so einem Thema dazu, wie tief will ich in die Spezialisierung reingehen, ja? Und das ist schon so. Oder wenn du jetzt so hast, eben Lebertransplantation oder du willst an einer bestimmten Tumorart forschen oder irgendein Leukämiezentrum oder so, das ist schon meistens an der Uniklinik angesiedelt, ja? Also zum Beispiel haben wir also Geburtshilfe. Das ist ganz oft auch ein Standbein von ganz großen nicht-universitären Häusern. Und die haben auch, weiß ich nicht, Level 1 Perinatalzentrum. Und was ich super finde, ja, weil da siehst du dann, dass Spezialisierung auch klappt an einem nicht-universitären Haus. Gleichzeitig, glaube ich, der Schwerpunkt für so ganz extreme Spezialisierung ist einfach weiterhin die Uniklinik. Ja, ist wahrscheinlich auch ein politisches Ding und finanzielles Ding. Aber wenn man sagt, man weiß schon ganz genau, man will seinen Facharzt in der Inneren machen, aber dann will man auf jeden Fall weiter, man will Hepatologe werden und man will genau in die Richtung gehen und an dem einen Krebs forschen, dann, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei, ehrlich gesagt.
Also es gibt halt einfach so Sachen, die sind so selten und dann musst du halt an einem Zentrum sein, damit du überhaupt diese Schlagzeilen siehst, damit du überhaupt mehr als mal einen oder zwei von diesen Fällen gesehen hast. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich will jetzt Experte für COPD und Asthma werden, kannst du in jedes Haus gehen.
Wahrscheinlich, ja.
Diabetes. Aber wenn du jetzt irgendwie pädiatrische Stoffwechselerkrankungen oder Kinderherzmedizin machen willst, dann musst du wahrscheinlich eben an spezialisierte Locations gehen, wo man das tatsächlich sieht. Also deswegen, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man, ich nenne es jetzt mal Einhornfächer macht, irgendwie pädiatrische Onkologie oder so, dann sollte man sich schon Richtung Uni orientieren.
Ja.
Ansonsten, wenn man das Gefühl hat, man möchte viel hands-on, nah am Patienten sein und in einem der breiten Fächer arbeiten, dann ist man natürlich auch an einem anderen Haus gut aufgehoben. Und es gibt natürlich schon Häuser, die sind schon auch spezialisiert, die sind nicht universitär und haben trotzdem eine Spezialisierung, zum Beispiel Onkologie oder so, gibt es auch anderswo große Zentren, aber wir versuchen ja so Daumenregeln aufzustellen.
Ja, und ich finde da eine so eine wichtige Regel ist da eigentlich, wenn man schon das Glück hat, im PJ zum Beispiel eine konkrete Vorstellung zu haben, in welche Richtung man gehen möchte, was jetzt nicht unbedingt zwingend der Fall ist, aber wenn man schon an dem Punkt ist, dann schaut es euch einfach ein paar Häuser an und wirklich hospitiert da 2-3 Tage, fragt den Leuten da Löcher im Bauch und sagt, ich schaue mir jetzt genau die Person an, die dort ist, wo ich in 5 Jahren sein will. Ja? Und wie ist die so drauf? Ist die happy? Ist die komplett überarbeitet? Ist die frustriert? Schaut euch einfach das an und geht einfach mal an die Zentren und lest auch auf der Webseite von den Kliniken, was die so machen. Ja? Wenn die ihre Forschungsgebiete, das findet man überall online. Ja? Das findet man bei PubMed oder so, einfach die Oberärzte oder Chefärzte dort eingeben, dann findet man ja genau an, was die forschen. Und dann sieht man auch, was haben die letzten Jahre publiziert, kann man sich alles anschauen. Genauso ist es auch an nicht-universitären Kliniken, man findet alle Zahlen online eigentlich mittlerweile. Also das ist relativ transparent, kann man finden, was machen die für Eingriffe. Wenn einen jetzt Hüfte mehr interessiert, dann glaube ich, kann man das online schon rausfinden. Und deswegen immer mal erstmal recherchieren, hospitieren und dann glaube ich, wird es einem deutlich klarer. Nächster Punkt wäre die Teamstrukturen in Kliniken, Uni versus Nicht-Universitär. Don Felix, wie ist da dein Eindruck?
Ich würde sagen, wir unterbrechen einmal, weil das ist doch jetzt genau der Punkt, wo wir vielleicht eine Skalpell- oder Spritze-Frage einführen können.
Aber jetzt hast du mich aber eiskalt erwischt. Okay, ja, sehr gut.
Was hältst du? Und ich habe eine Frage für dich diesmal.
Ja, sehr gut. Ich habe nämlich keine für dich.
Ja, da haben wir Glück gehabt. Also, ja. Ich meine, ich weiß bei dir wahrscheinlich schon die Antwort, aber okay. Lieber Superspezialisierung oder breit aufgestelltes Handwerk?
Ach, gemein, ey. Schwierig, gell? Es hat halt beides was, oder? Also ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es breit aufgestelltes Handwerkszeug, aber man hat schon so ein Steckenpferd. Das finde ich ist okay, oder?
So sollte es ja eh jeder haben. Meiner Meinung nach, also ja. Ein bisschen spezialisiert sollte jeder sein. Aber okay, du willst dich aber nicht so ganz festlegen, habe ich das Gefühl.
Ich bin ja auch noch ziemlich jung, weißt du, da ist ja alles noch möglich. Und nee, ich finde tatsächlich so eine Mischung, glaube ich, finde ich am besten. Weil das bringt nichts, wenn man die Basics nicht drauf hat und dann einfach so ein bisschen Fachidiot ist. Das, glaube ich, ist Quatsch. Hm. Und genau, deswegen wäre das meine Antwort. Ja. Und jetzt zurück zu unserem Thema, Themenblock 4, Teamstrukturen. Don Felix, wie ist das in einem nicht-universitären Haus? Klär mich mal auf.
Also ich habe in der Vergangenheit an kleineren Häusern gearbeitet und ich würde sagen, das Haus, in dem ich jetzt arbeite, ist mittelgroß, das eine. Ich genieße kurze Dienstwege sehr, weil ich das Gefühl habe, dass das schnell zu Resultaten führt. Und vielleicht merkt man an meinen Fachrichtungen, nämlich Notfallmedizin und Unfallchirurgie, dass ich ein Mensch bin, der gerne schnelle Resultate möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass das an den Häusern, an denen ich bin, sehr gut funktioniert. Ich hebe ein Telefon auf, ich rufe jemanden an und sage so, hey, ich habe folgende Situation, kannst du mir helfen, ja oder nein? Und wenn ja, wie hilfst du mir? Und das geht ganz oft überraschend schnell. Sei es Patienten auf die Intensivstation bekommen, sei es irgendwie ein Konsil oder eine Funktionsuntersuchung aus einer anderen Abteilung zu bekommen. Das ist sozusagen die ganz große Teamstruktur. Und die kleine Teamstruktur, nämlich innerhalb der Abteilung, da ist es natürlich angenehm eng. Also man hat guten Kontakt zu den Leuten.
Angenehm eng ist auch super, das ist Teambeschreibung. Ja, wie ist bei euch so? Ja, angenehm eng. Nee, finde ich gut.
Wir haben ja eine Folge gemacht zum Thema komplizierte Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, das ist natürlich ein Problem, wenn man solche hat und in einer kleineren, gemütlicheren Teamstruktur arbeitet. Aber man hat, glaube ich, auch die Möglichkeit, sich so Teams rauszusuchen, wo es halt angenehm ist. Ja,
das stimmt. Ja, auch da Augen auf bei der Teamauswahl, denke ich. Und mein Eindruck ist schon, dass Teams an nicht-universitären Häusern öfters mal auch kleiner sind. Ne? Also das Eng, das trifft schon ganz gut. Man kennt dann eigentlich jeden. Und wenn du dir jetzt irgendwie so eine Anästhesie in der Uniklinik anschaust, das sind irgendwie 150 Ärztinnen und Ärzte. Ich weiß nicht, da hat man wahrscheinlich Glück, wenn man allen mal über den Weg läuft. So. Aber ich glaube, das ist halt dann so spezialisiert in einzelne Unterteams, dass so das ganze Team an sich ein bisschen nicht jetzt zu kurz kommt, aber gar nicht so einen Zusammenhalt oder sowas hinkriegt, wenn da einfach über 100 Leute arbeiten, ja.
Absolut.
Also wahrscheinlich gibt es dann halt so die Subteams. Ich arbeite jetzt ja an einer Klinik, in der ist die Struktur eher jetzt so, dass auch unser Team jetzt nicht super riesig ist. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, wenn das Team nicht so extrem groß ist. Kann natürlich auch Vorteile haben, wie du sagst, ne, wenn da schwierige Kolleginnen und Kollegen sind, je größer das Team, desto besser kann man denen aus dem Weg gehen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, dass man sich so seine richtigen Mentoren oder Bezugspersonen sucht und so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die so für einen ein bisschen Vertrauenspersonen sind, und dann kann man es in beiden Arten von Teams aushalten. Aber wenn man sagt, nee, also so ein Riesenteam ist nichts für mich, dann ja, schaut euch, wie gesagt, da auch vielleicht die Webseiten an von den Kliniken. Das sind meistens alle Teammitglieder aufgelistet, und wenn ihr da sagt, oh Gott, das sind irgendwie 60 Leute oder so und das stresst einen da schon der Gedanke daran, dann ist das vielleicht nichts für einen. Ja. Also finde ich auch zum Teil okay.
Würde mich vielleicht noch an ein Vorurteil bringen, das man vielleicht so ein bisschen hat, oder mir fällt das auf und vielleicht kannst du da ein bisschen Erleuchtung ins Ganze bringen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man an der Uni sehr fachspezifisch arbeitet und extrem schnell mal ein Konsil an eine andere Fachrichtung stellt, weil man sie halt hat. Ja, ich habe in einem großen universitären Haus halt alle möglichen anderen Leute und die können sich halt genau um das kümmern. Und ich habe das Gefühl, dass selbst an den Häusern, an denen ich bin, die jetzt nicht ganz winzig sind, wir uns dann schon ziemlich viel einfach erstmal selber um Sachen kümmern. Und da hat man nicht immer den riesen Fachinput, aber man lernt halt auch mit vielen fachfremden Sachen etwas umgehen.
Ja, das stimmt. Das ist, so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Das kann schon sein. Das ist schon durchaus möglich, weil wenn man es einfach eh da hat und dann ist CT, MRT den ganzen Tag verfügbar rund um die Uhr zum Beispiel, dann macht man das halt, ja. Oder dann, ich weiß nicht, wenn sogar nachts irgendwie ein HNO-Arzt da ist, dann holt man den halt kurz dazu. Ja, voll. Also denke ich auch, dass wahrscheinlich die Schwelle dann niedriger ist, dass man mal kurz ein Konsil reinstellt. Ja, doch, denke ich auch. Aber ist ja an sich nicht unbedingt schlecht für einen Patienten. Ich denke, es schadet nicht, wenn man versucht, erstmal selber das Problem zu lösen. Aber klar, wenn die Ressourcen da sind, dann nutzt man die auf alle Fälle. Und finde ich, spricht jetzt auch primär erstmal nichts dagegen, aber manchmal könnte man es vielleicht pragmatischer lösen, das stimmt schon. Ja.
Ich sehe darin halt das Problem, dass wenn, wir haben ja schon drüber geredet, was für Leute vielleicht aus welchen Gründen an die Uni gehen. Jetzt gehen die dahin und das ist sozusagen die Kultur, die sie erleben. Ja, mach halt mal ein Konsil und mach halt ein Konsil. Und da muss sich die andere Fachrichtung drum kümmern. Und dann geht dieser Mensch aber, weil er einen guten Lebenslauf hat, als Chefarzt an ein kleines kommunales Haus.
Ja.
Und der geht aber mit der Kultur, die er gelernt hat, dahin. Mhm. Oder die, ja. Aber da sind plötzlich diese Ressourcen nicht mehr gegeben. Und da wird dann so ein bisschen eine Diskrepanz entstehen, glaube ich.
Ja, da muss man dann als neuer Chef flexibel sein, gell?
Ja, oder halt da,
gute Leute wissen. Ja, das stimmt. Ja, voll. Ich glaube, das hängt auch immer von demjenigen ab, der da gerade die Entscheidungen trifft, oder? Weil wenn man sagt, ach, das schauen wir uns jetzt einfach selber an. Ja, voll. Aber das, vielleicht ist es auch so ein Punkt, dieses zu Akademische, ne? Dass man da nicht so pragmatisch rangeht, sondern ein bisschen akademisch und sagt, das müssen wir jetzt aber nochmal ganz genau hinterfragen, und kann Vorteile haben, kann vielleicht aber auch ein bisschen verzögern. Ja, auf alle Fälle. Und dann halt das Ganze ein bisschen komplexer machen. So. Jetzt noch ein großer Punkt, den man, glaube ich, auch schon tausendmal gehört hat und immer schon überall wird das durchgekaut. Aber jetzt sind wir einfach zwei Personen, die in den unterschiedlichen Richtungen arbeiten. Deswegen finde ich, gehört es hier auf jeden Fall mit hin. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, das ist ja immer so ein absolut ausgelutschter Begriff irgendwie. Und es ist keine Überraschung, dass an der Uniklinik schwierig ist. Aber was ist denn so dein Eindruck? Also ich meine, du kriegst viel von Studierenden auch mit, weil ich habe schon das Gefühl, die aktuellen Generationen haben da sogar schon einen ganz anderen Standpunkt als wir beide. Jetzt sind wir beide noch nicht so alt, aber trotzdem, das finde ich ganz interessant, dass die da, also zumindest wenn ich jetzt an meinen Jahrgang denke, als der so die ersten Stellen geplant hat, da war das schon ein Thema, aber es war nicht ganz so präsent wie jetzt. Ja, und
also ich glaube, man muss die Entwicklung dazu ganz sagen, interessant, dass wir beide nicht 100% repräsentativ sind, was das angeht. Also ich meine, ich arbeite jetzt nicht universitär, aber durch meine diversen Jobs, die ich habe, komme ich halt trotzdem auf irgendwie eine 130-prozentige Arbeitszeit. Und also ich habe meine Stunden mal ausgerechnet. Also ich arbeite ungefähr 60 Stunden pro Woche an diversen Arbeitsplätzen. Und es gibt da Zahlen dazu. Jetzt habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Die sind leider aus dem Jahr 2024, aber da stellt sich raus, dass wenn du sozusagen 100% an der Uniklinik arbeitest, kommst du auf ungefähr 53,5 Wochenarbeitsstunden. Mhm. Und wenn du kommunal arbeitest, dann kommst du auf 50,5. Und die Mathematiker unter euch, die werden merken, das sind 3 Stunden Unterschied. Und dieselbe Erhebung hat gezeigt, dass die Unikliniken auch ein Stück mehr an Überstunden generieren, nämlich 7,2 pro Woche im Vergleich zu den 5,9 an den kommunalen Häusern. Und jetzt kommt der Kicker an also nochmal, das ist 2 Jahre alt, aber trotzdem, das sind die neuesten Daten. Wir haben an universitären Häusern werden nur 33% elektronische Arbeitszeiterfassung durchgeführt, während das an kommunalen Häusern 56% sind. Also ein gutes
ist auch nicht
Stück
viel,
mehr.
Aber das ist einfach beides viel zu wenig, muss man dann auch mal genauso sagen.
Beides viel zu wenig, aber halt mehr frech. Und man verliert nicht ganz so seine Überstunden. Das muss man
das stimmt.
auch sagen.
Und es gibt ja genügend Unikliniken, an denen es an der Tagesordnung ist, dass Überstunden einfach nicht gewertet werden oder eben dann Freizeit für die Forschung genutzt wird. Das, glaube ich, kann man auch nicht schönreden. Also das ist schon so, Vereinbarkeit Beruf und Familie ist schwierig. Ich glaube, wenn man viel Wert drauf legt, 40 Stunden zu arbeiten oder 45 Stunden, dann kann man das leichter durchsetzen an einem nicht-universitären Haus, ohne dadurch seine Karriere zu gefährden, so sage ich jetzt mal. Ja, also da gibt es bestimmt auch Stimmen, die sagen, nee, sehe ich anders. Aber ich meine, du hast die Zahlen genannt, ne? 50 Stunden versus 53 Stunden, das macht nicht viel aus. Das sind einfach insgesamt zu viele Stunden in beiden Häusern. Ja, also Unikliniken haben seit dem neuen Tarifvertrag auch nur noch 40 Stunden statt 42, zumindest in Bayern. Ich weiß nicht genau die Zahlen für ganz Deutschland. Übrigens, Gehälter unterscheiden sich auch nicht wesentlich. Also man braucht jetzt nicht an die Uni gehen, um irgendwie super viel zu verdienen, außer vielleicht durch Überstunden, falls die bezahlt werden. Aber ich würde sagen, das wäre jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen, dass die Arbeitszeit an einem nicht-universitären Haus nicht sich so viel unterscheidet, aber weil halt an der Uni oft Forschungszeit nicht gezählt wird. Ja, so, also das ist mein Eindruck.
Ja. Und genau, du hast es auch gerade schon erwähnt, also da gibt es Erhebungen von 2026, die sagen, wenn du die Tarifverträge für 40-Stunden-Wochen vergleichst, dann ist, glaube ich, in der Einstiegsstufe der Monatslohn unterscheidet sich, glaube ich, so um 30 Euro über den Daumen gepeilt, als Grundbetrag.
Also,
das heißt,
sehr wenig.
Das rentiert sich eigentlich nicht, sozusagen
nicht
finanzielle
mehr.
Entscheidung zu treffen.
Ich würde sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten, waren das noch ein paar hundert Euro, die man an der Uni mehr verdient hat. Das war jetzt vor 6,5 Jahren. Und da war es tatsächlich ein Unterschied, Und ich habe mir die Tabellen auch angeschaut, einfach damals aus Interesse total. Und deswegen weiß ich das noch, aber das hat sich mittlerweile komplett angeglichen. Was ich jetzt auch nicht super schlimm finde. Ich finde nur allgemein, die Arbeits- und Tarifbedingungen könnten für beide Fälle besser sein. Aber nur jetzt um mehr zu verdienen, an die Uni gehen, also am Anfang verdient man nicht mehr. Vielleicht, wenn man dann eben irgendwo als Chefärztin hingeht, dann Aber
also
so.
Ich sehe schon, wir werden nochmal irgendwann eine Folge über Arbeitsbedingungen allgemein in der stationären Patientenversorgung als Arzt aufnehmen. Ja. Aber also ich glaube, wir haben jetzt ein paar Zahlen rausgehauen. Ich glaube, unterm Strich ist es so, dass, du hast schon gesagt, da sind versteckte Überstunden manchmal an der Uni drinnen. Also das, was ich jetzt gehört habe, das habe ich selber nicht erlebt, aber ich glaube, man tut sich auch schwerer, an einer Uniklinik in Teilzeit zu arbeiten. Das kommt natürlich auf die Fachrichtung an. Also ich kenne schon Leute in manchen Fachrichtungen, die sich etwas leichter tun. Anästhesie. Aber ich glaube, da tut man sich schwerer. Und also zum Beispiel jetzt meine Abteilung Unfallchirurgie, da arbeiten überraschend viele Leute in Teilzeit. Das hätte man jetzt wahrscheinlich in einem chirurgischen Fach vielleicht gar nicht so angedacht, aber wir haben schon relativ viele davon. Und das gehört
auch. Funktioniert
auch,
Also ich finde, das haben wir schon mal drüber geredet, das ist, finde ich, auch ein bisschen die Zukunft, dass man so flexible Modelle irgendwie ermöglicht. Ja.
Genau. Und das gehört auch zur Vereinbarkeit von Familie und Privatleben, dass man eben in Teilzeit arbeiten darf. Und das heißt, unterm Strich, glaube ich, haben wir auch diesen fünften Punkt, den du erwähnt hast, gut aufgerollt. Am Ende des Tages ist es natürlich so, eure Entscheidung ist zum einen durch diese groben Richtungen, die wir euch vorgegeben haben, kann die beeinflusst werden. Aber ihr müsst euch natürlich die Kliniken, die in eurer speziellen Gegend sind, anschauen. Die Nina hat das schon 2-3 Mal einfließen lassen. Das kann natürlich auch mal eine Universitätsklinik geben, die nicht dem Standard entspricht oder wo die Regeln ein bisschen anders sind. Oder genauso kann es mal ein kommunales oder privates oder kirchliches Haus geben, die vielleicht Spitzenmedizin auf irgendwelchen Niveaus betreiben, die ihr genauso gut lernen könnt. Aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, praktische und pragmatische Medizin kann man gut an einem nicht-universitären Haus lernen. Universitäre Häuser haben halt mehr Spezialisierung, mehr Forschung und mehr Lehre.
Genau. Und ich glaube, Man kann an beiden Klinikformen sehr gute Karriere machen und sehr gut viel lernen, gute Facharztweiterbildungen machen. Und es ist ein bisschen eine Typfrage bestimmt und was so die Ziele sind für vielleicht in 20 Jahren. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass man sich das gut überlegen muss und mit beidem aber viele Vorteile und aber auch halt Nachteile mit hat.
Zum Abschluss zu diesem Thema würde ich gerne noch Folgendes sagen. Es gab Zeiten in der Vergangenheit, glaube ich, also so als ich angefangen habe, war das noch so, dass du konntest eigentlich nicht aus einem nicht-universitären Haus einfach sagen, so, jetzt bewerbe ich mich mal an der Uni und krieg da einen Job. Und das hat sich mindestens in einigen Fachrichtungen schon geändert. Also man kann schon mittlerweile von einem Typ Klinik an den anderen wechseln. Und das heißt, man kann gerade so am Anfang, wenn man glaubt, man hat vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen, natürlich auch den Weg in die andere Richtung noch gehen. Das geht. Und auch interessanterweise auch sogar noch im oberärztlichen Bereich habe ich das schon mehrfach jetzt erlebt, dass Leute aus städtischen Häusern dann plötzlich oberärztlich an eine Uniklinik gehen. Also auch das ist heutzutage möglich, wenn man qualifiziert genug ist. Das nur noch super. So als Schlusswort.
Sehe ich genauso, finde ich super, dass du den Punkt noch angesprochen hast. Zum Abschluss hätte ich noch einen Musikwunsch für unsere Playlist mitgebracht. Ja, wenn ich schon keine Frage mitbringe. Und zwar der Song Bad Things von Kaylin Russo. Richtig guter Song. Geht schon Richtung Frühling, auch wenn noch nicht Frühling ist, aber bald.
Geil. Danke dir, Nina. Super. Es war eine schöne Folge. Danke. Bis demnächst.
Ja, ciao.